Man weiß auch vom Berberin, das ist ja so eine Pflanze, also die hat auch positive Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Also wenn man weiß, es wird jetzt ein fülliges Abendmahl, was weiß ich, Weihnachtsessen oder sowas in der Richtung, kann man dann gerne vorher sich schon mal so eine Kapsel einwerfen.
Um beim Training alles aus uns herausholen zu können, brauchen wir Energie. Und die bekommen wir über die richtige Ernährung. Denn wie heißt es so schön? Ohne Mampf kein Dampf. Was viele aber nicht wissen, umgekehrt kann eine mangelhafte Ernährung oder ein falsches Essverhalten uns auch Energie rauben. Aber dafür müssen wir den Fehler erstmal finden. Wie gut, dass wir in dieser Podcast-Folge Ernährungsmedizinerin Dr. Cornelia Ott zu Gast haben, denn die kennt sich bestens mit diesen sogenannten Energieräubern aus. Sie verrät uns, wie Verdauungs- und Stoffwechselprobleme, Stress oder auch stille Entzündungen mit unserer Ernährung zusammenhängen und wie wir unseren Körper mit der richtigen Nahrungsaufnahme und einem guten Mikronährstoffhaushalt entlasten können. Ja, richtig gehört. Durch die Zugabe der richtigen Mikronährstoffe können wir oftmals unseren Energiehaushalt optimieren. Und dazu braucht es nicht immer Nahrungsergänzungsmittel. Wir erfahren zum Beispiel, wie uns Bitterstoffe bei der Verdauung unterstützen können und wie wir uns den Second-Meal-Effekt zunutze machen können, um nach dem Mittagessen in kein Tief mehr zu fallen. Oder mit welchen pflanzlichen Mitteln wir unser Stresslevel senken können. Sogar gegen stille Entzündungen, die auch bei LäuferInnen keine Seltenheit sind, hat Cornelia Empfehlungen für uns. Stichwort Antioxidantien. Also, es wartet wieder ganz viel Wissen. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Hi Cornelia, schön, dass du wieder bei uns bist. Jetzt schon zum zweiten Mal. Wie geht's dir?
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich habe natürlich total viel Lust und bin gespannt, was für Fragen ihr mitgebracht habt.
Ja, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Wir haben ja letztes Mal über Laufen mit Long-Covid gesprochen. Das war jetzt tatsächlich vor fast genau einem Jahr. Ich habe extra nachgeschaut. Was ist so in der Zwischenzeit bei dir passiert? Was hast du da so für Updates für uns? Zum Beispiel hast du ja ein Buch geschrieben.
Ja, ich war fleißig, genau, auf eins folgt zwei. Also Diesmal geht es auch wirklich nochmal um die Mikronährstoffe, die Energie und jetzt für ein breiteres Publikum. Also es ist wirklich, wir räumen einmal auf die ganzen Mythen. Brauche ich die jetzt eigentlich wirklich oder reicht es, wenn ich irgendwie ausgewogen, was auch immer das heißen soll, esse? Und wie sieht es überhaupt aus? Wie kann ich mich denn optimal einstellen? Brauche ich denn einen Arzt dazu oder kann ich vielleicht auch irgendwelche Labor oder Selbsttests mit nach Hause nehmen und dann selber mal damit starten. Und dann natürlich ganz wichtig ist der dritte Teil, do it yourself, also wie packe ich das denn an? Und das Wichtige, finde ich, in diesem Buch ist, also Nährstoffe kennen ja mittlerweile alle oder die meisten, hoffe ich zumindest. Aber wie man systematisch damit umgeht, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Hauptsymptom Verdauungsprobleme habe, da wird es dann schon wieder schwieriger, wie packe ich das denn an? Oder wenn jetzt zum Beispiel ich einen sehr stressigen Beruf habe, dann habe ich vielleicht eine Idee, welche Nährstoffe damit beteiligt sein könnten. Aber ich muss ja auch an das System rangehen. Also ich nenne die Energieplayer. Und da geht es halt einmal über Blutzucker und Hormone und chronische Entzündungen, einmal querbeet, was wirklich unsere fünf Baustellen oder die meisten Baustellen sind. Und dazu dann passen natürlich neben dem Lebensstil, der natürlich auch sehr wichtig ist, die passenden Mikronährstoffe und pflanzlichen Helferlein.
Ja, gratuliere dir nochmal zu deinem zweiten Buch. Ich habe es auch tatsächlich selber ja gelesen, fand es auch sehr gut, sehr verständlich geschrieben. Ich glaube, da kann sich so jede Person was mitnehmen. Auch sehr detailliert auf jeden Fall. Also es ist nicht nur so ein grober Überblick, was man so jetzt vielleicht auch irgendwie mal schnell ergoogeln könnte, sondern geht auch tatsächlich sehr ins Detail. Fand ich sehr gut. Das war ja auch so ein bisschen der Anlass, dass wir uns heute hier nochmal virtuell getroffen haben. Weil wie du gesagt hast, du bist ja auch tatsächlich Ernährungsmedizinerin. Das hat man jetzt, also da stand jetzt nicht so sehr der Fokus drauf in unserer letzten Aufnahme. Betreust natürlich viele PatientInnen zum Thema Ernährung. Und wir wollen ja heute so ein bisschen deswegen rausfinden, wie wir durch die richtige Ernährung, vor allem auch Mikronährstoffe, leistungsfähiger im Alltag werden. Genau. Und da wollte ich mal erstmal vorab fragen, dadurch, dass du viel zu dem Thema berätst und natürlich auch viel Leute bei dir hast, die dann bestimmt auch jede Menge Ernährungsfragen haben. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die dir da so auffallen oder die du beobachtest, wenn Leute zu dir in die Praxis kommen, rund ums Thema Ernährung natürlich?
Genau, also was ich immer super spannend finde beim Thema Ernährung, hat jeder jetzt schon eine Idee, aha, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, die scheinen ja irgendwie wichtig zu sein, vor allem wie ich die verteile und dann bringen die mir dann auch ihre Listen mit und ich freue mich da ja immer schon mal, weil das zeigt ja, die haben sich schon mal auseinandergesetzt mit dem ganzen Thema. Das Problem ist nur vor lauter, ich esse doch jetzt so und so viel Eiweiß, ist das jetzt richtig, ist das ausreichend? Top, bin ich dabei, nur eine Sache wird manchmal vergessen, nämlich die Mikronährstoffe und vielleicht nochmal, um einen kurzen Überblick zu geben, also Makronährstoffe, die geben uns Energie, das sind eben, wie gesagt, die Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette und die Mikronährstoffe, die machen überhaupt unsere schöne große biochemische Fabrik namens Körpers funktionsfähig. Ne? Also da haben wir Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine und die brauchen wir alle und die sind das Zünglein an der Waage, ob irgendwelche Reaktionen schneller oder langsamer laufen. Also wir haben ja Enzyme und unser Körper ist ja so eine Recyclingmaschine. Der nimmt den Rohstoff und dann baut er irgendwas daraus auf oder wieder ab und da wird nichts verschwendet. Und das kann eben nur optimal funktionieren, wenn ich auch die Mikronährstoffe dabei habe. Und eine Ernährung nur aufgrund der Verhältnisse, was ich so an Energieträgern esse, sagt mir noch lange nicht, ob die eigentlich auch Nährstoffe enthält. Und ich sage immer, der Nährstofftank, der muss auch voll sein. Und gerade beim Sportler, also ich denke da immer so an diese wunderbare Werbung von unserer Fußballelf mit der Nutella.
Denke
ich mir, okay, gut, Nutella, gut, schmeckt auch und kann man vielleicht auch mal so zum Glücklichsein einen Löffel irgendwie sich gönnen, aber da ist ja sonst nichts drin. Und das ist, sage ich mal, die Kunst, dass man irgendwie was findet, was einem schmeckt, was einem als Sportler ausreichend Energie gibt, aber vor allem auch die Mikronährstoffe. Und ich meine, klar, wenn ich jung bin, das funktioniert schon mit einer Tüte Gummibärchen vor meiner Trainingseinheit. Ja. Energie gibt es natürlich auch, aber auf Dauer wird das natürlich mein Nährstofftank sicherlich eher schaden. Und da haben wir natürlich noch die ganzen Dinge, wie dass ich vielleicht das Kauen vergesse, dass ich einfach Stress habe und mir nicht die Zeit nehme zum Essen. Und gerade der Sportler, ich sag mal, Regeneration ist ja auch ein großes Thema, damit ich mich eben nicht verletze und entsprechend überhaupt mich verbessern kann. Und das kommt halt beim Essen manchmal ein bisschen kurz und dann schlägt der Stress doch mal gerne auch auf den Darm. Also es gibt viele Sportler, die da definitiv ihre Themen haben.
Ja, finde ich spannend. Ich meine, ich bin mir sicher, dass LäuferInnen da auch speziell vielleicht irgendwelche Baustellen haben. Du hast jetzt zum Beispiel angesprochen, der Darm ist ein Thema. Gerade bei AusdauerläuferInnen ist es ja auch so, dass sie uns zum Beispiel sehr kohlenhydratreich ernähren. Dann gibt es wahrscheinlich auch einen erhöhten Mineralstoffbedarf aufgrund des Schwitzens beim Sport. Was sind da noch so für Themen offen, die man vielleicht besonders im Fokus haben sollte als LäuferInnen?
Genau, also gerade im Schwitzen ist ja das Stichwort Natrium, Kalium, Magnesium. Da müssen wir natürlich nachlegen. Aber natürlich auch Immunsystem ist ein großes Thema. Ne? Also ich möchte ja die Infekte möglichst meiden, weil ich ja sonst in die Trainingspause gezwungen werde dazu. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass ich mit dem Zink und natürlich auch mit dem Vitamin C entsprechend versorgt bin. Und Antioxidantien ist überhaupt ein spannendes Thema beim Sportler, weil einerseits weiß ich ja, dass dieser Reiz, also es ist jetzt unklug, sage ich mal, Antioxidantien zum Training direkt zu nehmen. Ne? Dann wissen wir ja, dass eigentlich ja dieser Reiz, der ja meinen Körper stärker machen soll, abgeschwächt wird. Aber insgesamt muss ich natürlich schon ausreichend Antioxidantien haben. Vielleicht ganz kurz für die, wo das noch kein Begriff ist. Also wenn ich in einen Apfel reinbeiße, dann wird der ja braun, weil letztlich unter dem Sauerstoff kommt es eben zu einer Oxidation von einigen Inhaltsstoffen. Und wenn ich ein Antioxidant, also praktisch etwas, was diese radikale Verbindung mit dem Sauerstoff unterbricht, wie Vitamin C oder Zitronensäure drauftröpfel, dann dann bleibt er eben schön. Und so ähnlich ist es auch mit unseren ganzen Gefäßen. Wir wollen, dass die schön sind und eben nicht irgendwelche entzündlichen Veränderungen durch fiese Radikale, die dann irgendwelche Elektronen anderen Molekülen entreißen, wegnehmen. Und das kann ich eben mit den Antioxidantien erreichen. Jetzt haben wir ja schon gesagt, Vitamin C, das ist ja, denke ich, das bekannteste eigentlich. Aber wir haben natürlich auch noch andere Kandidaten, zum Beispiel haben wir das Coenzym Q10. Das hat man vielleicht im Zusammenhang mit Mitochondrien schon mal gehört. Und der Sportler hat ja auch immer ein Interesse, dass er seine Anzahl an Mitochondrien in den Muskeln erhöhen kann. Warum? Weil dort wird die Energie hergestellt. Das sind sozusagen die Kraftwerke unserer Zellen. Und unsere Energiewährung im Körper ist ja das ATP. Und damit ich viel ATP effizient herstellen kann, brauche ich viele Mitochondrien. Und ohne Coenzym Q10 läuft das aber nicht, diese lustige wichtige Atmungskette. Und genau, was vielleicht auch noch ein wichtiger Stoff ist, ist jetzt mal eine Aminosäure, aber die kann auch antioxidativ wirken, das ist das Taurin, das ist auch sehr interessant. Und Selen ist generell natürlich auch Richtung Immunsystem, Schilddrüsenfunktion, die ja auch wichtig ist, dass ich Leistung bringen kann. Natürlich auch nochmal ein sehr interessanter Stoff. Und letztlich, wenn wir auch an die Verletzung denken, also ist ja auch vielleicht ein Thema beim Sportler, da muss ich natürlich auch schauen, dass ich optimal mit Vitamin D zum Beispiel, das ist ja auch ein ganz wichtiger Stoff für sämtliche Immunprozesse, ist ja eigentlich, wir nennen es Vitamin D, aber eigentlich ist es ja sogar ein Hormon. Also es hat eine hormonartige Wirkung. Das wird hier immer vergessen. Das heißt, es wirkt auch wirklich überall im Körper. Und nicht wie früher, irgendwie kannte man das so mit der Osteoporose, dass es da wichtig ist am Knochen. Aber mittlerweile, wir wissen ja, dass es überall Vitamin D-Rezeptoren im ganzen Körper gibt. Und deshalb, also auch Immunsystem sehr wichtig. Und dann haben wir natürlich auch noch das Zink, wo wir darauf achten müssen, dass wir da entsprechend natürlich auch gut aufgestellt sind. Und sämtliche Kollagenprozesse, also sprich, wenn ich Bindegewebe wieder heilen muss, wieder aufgebaut wird, habe ich natürlich auch das Vitamin C mit dabei. Plus ich brauche natürlich auch Aminosäuren, damit das Ganze wirklich schön wieder zusammenheilen kann. Und was ich persönlich immer noch ganz wichtig finde, na gut, jetzt bin ich natürlich auch eine Frau, ich habe natürlich immer auf die Frauen ein bisschen den Blick. Also das Training, sage ich mal, kann ja auch mal zu einem Übertraining im Sinne, ich trainiere sozusagen viel Energie weg, aber ich kann nicht genug Energie zuführen. Auf gut Deutsch, ich komme in so eine Art Hungerzustand und bei den Sportlerinnen haben wir ja dann oft solche Zyklusbeschwerden mit der Menstruation und das finde ich ist immer absolut ein Alarmzeichen. Achtung, hier stimmt was nicht. Also wenn der Zyklus geht, dann muss ich da auch nochmal wirklich schauen, wie sieht es aus mit nicht nur den Mikronährstoffen, sondern auch den Makronährstoffen und gucken, dass eben meine ganzen Hormonachsen wieder irgendwie in Gleichgewicht kommen. Und ich glaube, was glaube ich auch jeder kennt, also Erythropoietin kennt man jetzt vielleicht eher aus dem Doping, aber letztlich, es geht ja auch darum, dass wir ausreichend Eisen zuführen, damit wir eben unseren Blutfarbstoff und unsere Sauerstoffversorgung entsprechend zu den Muskeln gut unterstützen können. Und letztlich haben wir dann, wenn wir schon beim Thema Blut sind, Blutbildung, da sprechen ja auch einige von den B-Vitaminen, also vor allem die Folsäure, das Vitamin B12, auch das B6 noch eine wichtige Rolle. Und dann haben wir, glaube ich, schon mal zumindest mal, was den Sportler betrifft, einen ganz schönen Rundumschlag gemacht.
Ja, also hast uns auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Übersicht gegeben. Man sieht auf jeden Fall direkt jede Menge, wirklich, also sehr, sehr viele Mikronährstoffe, über die man wahrscheinlich auch nochmal im Detail sehr lange sprechen könnte. Also ich bin schon gespannt, was du uns jetzt noch im Laufe der Folge alles erzählen wirst. Man hört ja immer wieder, dass die falsche Ernährung irgendwie auch schlapp machen kann. Woran liegt denn das genau? Also warum kann uns die falsche, in Anführungszeichen, Ernährung überhaupt Energie rauben, anstatt zu liefern? Was für Energieräuber gibt es da? Also was genau läuft da falsch sozusagen?
Genau, also das eine Ding ist, nur weil ich Energie zuführe, heißt es auch nicht, dass ich sie verwerten kann. Also ich muss es auch verdauen können. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache beim Verwerten ist, ich muss auch entsprechend Mikronährstoffe haben, damit dann die Enzyme, die aus diesen wunderbaren Energieträgern dann letztlich ja Richtung Atmungskette umbasteln, dass wir das ATP bekommen, die müssen da sein, weil sonst läuft das Ganze auch ins Leere. Dann habe ich zwar volle Zellen mit Kohlenhydraten, also Zucker ist es ja letztlich, am Ende des Tages. Und der kann aber überhaupt nicht verstoffwechselt werden. Und noch ein Ding, das sehr wichtig ist, ist natürlich unser Blutzuckerspiegel bei der ganzen Geschichte. Also jetzt muss man da immer zwischen einem gesunden, einem Stoffwechselkranken und einem Sportler unterscheiden. Aber prinzipiell ist es immer so, ich esse jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate, das wird dann zu Zucker, dem Glukosemolekül, klein gehackt und den nehme ich auf. Es kommt ins Blut, mein Blutzuckerspiegel, der steigt dadurch. So, und je nachdem, was ich so esse, kann dieses Steigen ganz spitz sein, wie so eine Zacke. Oder es kann natürlich ganz gemächlich gehen. Also gemächlich ist es, wenn langsam Zucker ins Blut kommt und schnell natürlich, also Zacke, spitz ist, wenn es schnell reingeht. Und egal, wie es auch ist, wenn der Blutzuckerspiegel erstmal erhöht wird, wird Insulin ausgeschüttet. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn es ganz viel, also diese spitze Zacke, die nach oben geht in den Himmel, da brauche ich ganz viel Insulin, um den Zuckerspiegel wieder zu stabilisieren. Und wenn es eben nur so ganz gemächlich ansteigt, dann brauche ich immer nur ein bisschen Insulin. So, und das hat natürlich einen Unterschied auf, sage ich mal, was so in unserem Körper passiert. Nämlich bei zu viel, also wenn ich ganz viel Insulin ausschütten muss, dann kriege ich natürlich ganz viel Zucker ganz schnell in die Zelle rein. Aber meistens ist dann so viel Insulin, also das ist ja das Hormon, was ja die Zellen öffnet, dass der Zucker überhaupt rein kann, ist, dass ich dann wie so ein bisschen in so eine Art Unterzucker komme. Also das ist diese Geschwindigkeit, sage ich mal, die wir mitbekommen, wie sozusagen von viel Zucker zu wenig Zucker. Das ist dann jetzt kein, also nicht der Unterzucker, den wir beim Diabetiker kennen, der dann auch ohnmächtig wird, aber halt dieses Delta, also diese Differenz, sage ich mal, dass dann eben mal 40 Milligramm pro Deziliter Zucker eben mal runterrauscht. Mhm. Und das spüren wir. Und das ist dieses, dass ich nach einer Stunde mich total schlapp und müde und ich fange schon wieder an, dass ich Hunger bekomme und irgendwie laufe ich so ein bisschen rum und suche natürlich nicht den gesunden Apfel, sondern hier den Schokoriegel, weil ich irgendwie das Gefühl habe, oh Gott, irgendwas passiert in mir und dann mache ich mich auf Suche. Und es passiert mir natürlich weniger, wenn ich jetzt eher, sage ich mal, also diese flachere Zuckerkurve, also langsamer geht ja der Zucker zum Beispiel ins Blut, wenn dann noch Ballaststoffe oder sonstige Fette oder Eiweiße mit bei der Mahlzeit dabei sind, weil es dann einfach nicht so schnell aufgenommen werden kann und dadurch habe ich eben nicht diese Riesenzacke und dann kann ich ja gemächlich ein bisschen nur Insulin abgeben und dann wird das an Zucker auch in die Zelle gebracht, kann verstoffwechselt werden optimalerweise, ja, und kommt eben nicht zu dieser raschen Veränderungen, also diesen Delta, diesen Absturz vom Zucker und dann merke ich das auch nicht, sondern dann bin ich einfach lange satt und zufrieden. Und vielleicht eine Sache noch für den Sportler, der darf das sogar machen, die Spitzen, weil bei dem ist alles ein bisschen andersrum, weil, also normal wollen wir die gar nicht, die Spitzen, aber wenn ich jetzt wirklich in die Leistung reingehe, da ist das schon okay, weil ich das nämlich sofort verbrauche. Aber das macht der Otto-Normalverbraucher und schon gar nicht der Stoffwechselkranke eher nicht.
Ja, spannend auf jeden Fall. Du hast jetzt über Verdauung mit uns ein bisschen gesprochen, Stoffwechsel hatten wir jetzt. Was sind noch so Räuber, die uns da begegnen?
Naja gut, Stress, das weiß glaube ich jeder, das schlägt nicht nur auf den Magen, sondern eigentlich auf den ganzen Kerl. Und das Problem ist halt wirklich, wir haben ja das sogenannte vegetative Nervensystem und da unterscheiden wir ja zwischen den Stress, sage ich mal, Stressteil, das ist der Sympathikus, also das klassische Bild, Kaninchen vor der Schlange, Fight or Flight und alle Systeme schlagen Alarm und sind maximal leistungsfähig. Und auf der anderen Seite haben wir den Parasympathikus, das ist sozusagen der entspannende Teil, der ist dann auch zuständig, dass wir gut in die Verdauung reinkommen, dass wir in eben diese ganzen Säfte, die wir brauchen, um überhaupt Nahrungsmittel umsetzen zu können, ausgeschüttet werden und eben für den gemächlicheren Teil zuständig. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn das Ganze nicht ausgeglichen ist, das wird dann schwierig. Und ich sag mal, wenn ich immer im Essen irgendwie zwischendrin was, also ich laufe und esse dann zwischendrin, das kann nicht gut gehen, weil mein ganzer Körper eigentlich überhaupt nicht auf Verdauen ausgerichtet ist. Das heißt, es wird irgendwie nur so ein bisschen anverdaut und flackt dann in meinem Darm durch die Gegend. Und dann kann man sich ja gut vorstellen, dass sich die Bakterien, wir haben ja ganz viele Bakterien, viel mehr als wir Zellen haben im Körper, für die ist es natürlich Partytime, ne? Also da bekommen die richtig ein Buffet dann und können da sich richtig austoben und das fühlt sich dann an, als wäre ich eine lebendige Biogasanlage. Also ich sage immer, das ist jetzt nicht unbedingt normal, dass man sich so komplett aufgebläht wie so ein Luftballon fühlt nach dem Essen.
Ja.
Solche Dinge.
Ja, genau. Und was auch noch, was unser vierter Energieräuber heute ist, sind ja die stillen Entzündungen. Finde ich ja auch ganz spannend. Kannst du uns dazu vielleicht schon mal einen kurzen Rundumschlag geben, bevor wir dann nachher ein bisschen genauer drauf eingehen?
Ja, also das Problem ist, eine stille Entzündung, die spüre ich jetzt erstmal nicht. Das ist eigentlich ähnlich wie ein Bluthochdruck oder wie, sage ich mal, am Anfang so ein Zuckerkranker. Haben Probleme, aber das fühlt man nicht, weil es halt einfach, also wir sagen dazu immer subklinisch. Also wenn überhaupt, merkt man vielleicht so ein bisschen, bin so ein bisschen abgeschlagen, irgendwie ist nicht mehr alles so wie früher. Ja, letztlich, warum ist das so? Man muss sich vorstellen, eine Entzündung ist ja immer etwas, was mit dem Immunsystem zu tun hat. Und unsere großen Energieräuber, oder wo geht am meisten Energie rein? Das ist tatsächlich erstmal das Immunsystem und das Gehirn. Und der Körper, der wird, also in der Reihenfolge, wo er sozusagen seine Organe, die Energie verbrauchen, abschaltet, ist halt immer, erst tut er den Muskel abschalten. Warum? Macht ja Sinn, weil dann bleibe ich einfach mal hocken. Danach schaltet er das Gehirn ab. Also sprich, ich bin halt total matschig in der Birne, Brain Fog und so weiter und so fort. Aber das Immunsystem, das bleibt bis zum Ende, weil wenn da jetzt irgendwie ein Erreger um die Ecke kommt und der sich breit macht, dann bin ich einfach tot. Und so ist es mit den Energiesystemen, wie das eben priorisiert wird. Und irgendwann reicht es halt nicht mehr mit der Energie.
Ja, verstehe. Ja, super faszinierend auf jeden Fall. Freue mich, dass wir da jetzt noch ein bisschen konkreter reingehen in die ganzen Themen. Deswegen lass uns gerne mal mit der Verdauung anfangen, weil das ja auch, wie wir schon besprochen haben, für LäuferInnen durchaus wichtig ist. Es ist durchaus was wir vielleicht auch noch am meisten mitkriegen nebenbei, weil wir natürlich schon irgendwie unsere Verdauung nicht ausblenden können, sag ich jetzt mal. Inwiefern ist denn eine gesunde Verdauung wichtig für uns, damit wir im Alltag mehr Energie, ja, vielleicht bekommen können?
Genau, also natürlich muss ich erstmal das Zeug, was ich esse, irgendwie klein hacken, sonst kann das ja mein Darm nicht aufnehmen. Dafür habe ich ja unterschiedliche Strategien. Die Zähne, die wir immer vergessen. Im Speichel haben wir ja auch schon Verdauungsenzyme, beziehungsweise auch unser Kopf, der ja überhaupt mal auf Verdauung dann schalten muss. Also da haben wir ja wieder das mit dem Parasympathikus, also ein Beispiel jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin und ich laufe an einer Pizzeria vorbei und ich bin gerade eigentlich total entspannt und bin am Bummeln, dann rieche ich das und dann denke ich, oh, das riecht ja toll und vielleicht bekomme ich dann auch Lust drauf und bin eingestellt auf Essen. So, wenn ich jetzt aber gerade total genervt bin, ich bin jetzt im Stau gestanden und mir ist einer hinten reingefahren und ich komme zu spät zu meinem Termin und ich bin total gestresst und ich laufe an der gleichen Pizzeria rum, dann werde ich höchstwahrscheinlich das mit dem Pizzageruch irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen oder selbst wenn, dann denke ich, da bin ich einfach, da wird mir eher übel, wenn ich nur mir vorstelle, ich müsste jetzt was essen. Also das ist ja sozusagen diese zephalische Phase, die ja eigentlich dem Ganzen vorausgeht. Dann haben wir ja schon die Zähnchen und den Speichel genannt und dann geht es ja praktisch über die Speiseröhre weiter in den Magen. Und das ist ein super spannender Ort, weil über die Magensäure wird ja immer sehr viel gestritten. Und das Problem ist, dass man nicht pauschal sagen kann, wenn man da ein Problem hat, es ist zu viel Magensäure, sondern es kann auch durchaus sein, dass es einfach ein falsches Timing ist der Magensäure. Weil Fakt ist, wenn wir was verdauen wollen, dann brauchen wir die Magensäure, um halt einfach vor allem die Proteine, aber einfach das ganze Zeug schon mal ein bisschen vorzubereiten. Und dann, wenn es ein bisschen tiefer geht in Richtung Dünndarm, also dieser Zwölffingerdarm, da kommen ja dann die Verdauungssäfte rein von der Bauchspeicheldrüse und von der Leber. Also da ist ja unser Reservoir die Gallenblase, die das dann ausschüttet. Die werden dann erst richtig aktiv. Also da brauchen wir einen bestimmten pH. Und wenn der nicht sauer genug ist, dann passiert da auch nicht mehr viel. Und das ist genau ein großes Problem mit dieser Magensäure und den Säureblockern. Da kann man ganz schön viel durcheinander bringen. Und zum anderen muss man auch sagen, dass ja in dem Maß, wo der Magen auch diese Säure produziert, tut er gleichzeitig Basen herstellen, also Bicarbonat gleichzeitig herstellen. Das heißt, eigentlich ist unser Magen auch ein wunderbarer Ort, um uns sozusagen ein bisschen zu entsäuern wieder.
Kann ich irgendwie merken, auch vielleicht als Sportlerin, ob ich Defizite habe in dem Bereich? Also mehr, wie kann ich feststellen, ob das quasi Thema Verdauung für mich was ist, also eine Baustelle vielleicht ist, die mir Energie raubt? Gibt es da irgendwelche Anzeichen?
Also die offensichtlichen ist ja sowas wie eben dieser Reflux, also sprich das Sodbrennen oder dass ich eben mit der Luft immer gleich zu tun habe, wenn ich esse. Aber ich sag immer, so eine Stuhlvisite, das ist ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber das war früher in den Krankenhäusern ganz normal, dass man morgens erstmal den Stuhl von allen sich angeschaut hat. Und das darf man auch gerne mal selber machen. Und ich sag immer, was ist denn so diese perfekte Wurst? Ne? Hat ja jeder so seine Idee, aber ich würde vorschlagen, rehbraun, schnittfest, 16 Zentimeter. nicht so viel Klobürste, auch nicht Klopapier und ich muss auch nicht wie irre das Fenster aufreißen und 10-mal nachspülen, weil die Wurst die ganze Zeit oben schwimmt. Das wäre dann eher nicht so normal.
Okay,
oder wenn ich schon sehe, was ich heute gegessen habe, wenn der Mais und die Paprika guten Tag sagen, das sollte so nicht sein. Also spätestens dann kann ich mir mal Gedanken drüber machen, ob denn wirklich alles rund im Bäuchlein läuft. Und ansonsten haben ja die Leute natürlich auch Beschwerden, ne? Und dann kommen die schon ganz schnell selber auf die Idee, dass da was sein könnte. Und was vielleicht auch spannend ist, Immunsystem ist ja auch so ein Thema bei den Sportlern. Und ich sage immer, wenn es da hakelt und die also immer wieder Infekte, da lohnt sich auf jeden Fall auch ein Blick auf den Darm. Und ganz wild ist ja eigentlich, ich meine, wir wissen das jetzt auch schon seit über 10 Jahren, aber es ist trotzdem noch eigentlich was Neues in der Medizin, dass wir selbst wissen, dass ja unser unser ganzes, sage ich mal, wie ich mich fühle, auch vom Darm abhängig ist. Und das ist eigentlich auch total spannend, weil früher, also wir haben ja so einen Nerven, der ja praktisch, also wieder der Parasympathikus, wo ja praktisch aus unserer Gehirnzentrale, unserer Schaltzentrale runtergeht direkt in den Darm. Und der ist relativ groß, dieser Nerv, und sehr wichtig. Und früher dachte man irgendwie, naja klar, der wird schon alles hier von oben irgendwie runter reguliert. Aber das ist überhaupt nicht so, sondern wir wissen mittlerweile, dass der eigentlich irgendwie 20% funkt und die restlichen 80% gehen eigentlich von unserem Darm nach oben in die Schaltzentrale, die ganzen Informationen. Und das ist natürlich, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich auch total sinnvoll. Wenn früher, da war ja Essen noch nichts Sicheres wie heute. Und dann wusste ich ja nicht, tut mich jetzt diese Beere vergiften oder nicht? Und dann war das natürlich schon eine wichtige Information für die Zentrale. Ist das jetzt gut für mich oder ist das nicht gut für mich? Und wenn es nicht gut für mich war und ich mich nicht gut gefühlt habe, danach werde ich diese Beere auch nicht mehr angefasst haben und so weiter.
Ja, faszinierend. Wenn wir jetzt merken, wir haben da vielleicht so die ein oder anderen Themen, vielleicht der Stuhl sieht nicht so aus, wie er aussehen sollte, vielleicht jetzt nicht unbedingt, man hat die ganze Zeit Magenschmerzen oder so, das sind ja Dinge, die man dann auf jeden Fall medizinisch abklären lassen sollte, aber was sind so kleinere Stellschrauben vielleicht, an denen wir drehen können, also so Methoden für den Alltag, mit denen wir unsere Verdauung irgendwie unterstützen können?
Genau, also das erste ist natürlich mal dieses Dauersnacken einstellen, also ich sage immer, so ein Darm, der hat ja ganz schön was zu tun. Der braucht auch mal eine Pause. Und in dieser Pause, da kann der halt auch sich auf gut Deutsch wieder sauber machen. Also wir brauchen nicht irgendwelche Darmreinigungs, was weiß ich was, was man da alles so säubern kann, sondern das macht der schon von alleine, vorausgesetzt, ich gebe ihm Pausen. Also ich sag mal, 3 Mahlzeiten, wie man früher so empfohlen hat, ist eigentlich gar nicht so doof, weil dann snacke ich schon mal nicht dazwischen. Und das ist ja wirklich dieses Snack, da denkt man ja immer irgendwie an was Größeres, aber da reicht eigentlich schon, dann habe ich hier wieder einen Keks zwischendrin, dann habe ich dort irgendwie nochmal so einen kleinen Apfel, der musste mal weg. Dann bin ich hier im Büro und es gibt gerade ein Stück Kuchen. Also das geht so schnell und wir merken das manchmal gar nicht. Und was vielleicht auch ganz schön ist, so diese Darmdusche am Morgen. Also was kann man sich Gutes tun? Aufstehen und erstmal ein lauwarmes Glas Wasser. Wer möchte, vielleicht auch ein bisschen Zitronenspritzer noch rein. Das ist eine schöne Sache, dass der so einmal gewässert wird nach der langen Nacht, wo er ja auch seinen Job gemacht hat. Und theoretisch ist ja, also mal so organuhrtechnisch gedacht, auch morgens die Zeit, wo er aktiv wird. Und es gibt ja auch viele Menschen, die haben so ihr Morgenritual, dass sie halt im Prinzip dann morgens ihr Geschäft schon erledigt haben und dann in den Tag durchstarten können. Also das ist schon mal eine ganz einfache Maßnahme. Neben, was ich glaube ich auch schon ein paar Mal versucht habe zu betonen, dem Kauen und überhaupt mich mal aufs Essen einzulassen. Also sowas wie, ich sitze mich hin, vielleicht habe ich mir mein Essen selber vorbereitet und habe den leckeren Duft schon mal in der Nase gehabt und optimalerweise habe ich vielleicht auch jemand, mit dem ich mich noch unterhalten kann. Und dann ist das Ganze natürlich schon ein ganz anderer Effekt auf die Verdauung, als wenn ich unvorbereitet da reinstolper.
Ja, also das mit dem Kauen ist auf jeden Fall auch bei mir ein Thema. Ich merke immer selber, dass ich viel zu kurz kaue. Das ist im Alltag halt leider wirklich so, dass man sich irgendwie so ein bisschen abhetzt und dann oder auch super großen Hunger hat und dann einfach die Bissen so runterschlingt. Also da kann ich mich auf jeden Fall an die eigene Nase fassen, weil das ist, glaube ich, so mein Thema von denen, die du aufgezählt hast. Wie ist das aber eigentlich, wenn man zum Beispiel trotzdem irgendwie auf seinen Obst und sein Gemüse, auf seinen Obst- und Gemüsebedarf kommen möchte oder den decken möchte, da muss man doch zwischendurch snacken, oder? Oder wäre es jetzt besser, quasi das Obst zum Beispiel, das man über den Tag hinweg essen möchte, direkt vor oder nach einer großen Mahlzeit zu essen? Gibt es da irgendwie Hinweise?
Also es ist ja so, auch beim Sportler wieder andersrum denken. Also wenn ich jetzt eine anstrengende Trainingseinheit vor mir habe, dann ist das ja überhaupt kein Ding. Da kann ich gerne auch mein Obst, sage ich mal, also nicht direkt vom Loslaufen, aber ich sag mal so eine halbe Stunde vorher, dass da wenigstens ein bisschen irgendwie was verdaut wird. Und das sind ja dann auch also leicht verdauliche Sachen. Also jetzt bitte nicht mit der Ballaststoffbombe vom Laufen, vom Training kommen, ja, sondern eben irgendein Obst, was halt eben leicht, also Banane ist ja so der Klassiker. Die wird ja dann wunderbar schnell auch verdaut und so weiter. Und das ist dann kein Problem. Damit kann ich ja dann auch loslaufen. Genau, aber im Prinzip, wie kann ich das Ganze unterstützen? Ich kann ja zum Beispiel auch mit Bitterstoffen arbeiten. Das heißt, entweder esse ich zu meiner normalen Mahlzeit schon, also wenn ich den Salat überhaupt vertrage, das ist ja auch so ein Ding. Rohkost ist schwer verdaulich und jemand, der da empfindlich ist, der tut gut daran, sich die Sachen einfach vorzukochen, weil Vorkochen ist ja nichts anderes als Vorverdauen. Das heißt, ich mache sozusagen, übernehme schon mal über den Kochtopf Verdauungsarbeit und spare die mir. Aber wie auch immer, es gibt eben schöne Bitterstoffe, ja gut, die sind eh schon ein bisschen rausgezüchtet, aber so ein bisschen habe ich ja noch mit Rucola oder so ein Radicchio oder auch so eine Grapefruit oder was man da eben möchte. Kräuter gibt es da ja auch ein paar, oder für die, die sagen, das ist jetzt aber alles ein bisschen schwierig, da würde ich dann auch, die kann man auch kaufen als Tropfen zum Beispiel, Bitterstoffe oder so ein Spray, und kann die sich dann einfach dazu packen, dass dann entsprechend schon mal ein bisschen mehr von den Verdauungssäften läuft und auch unsere Leber ein bisschen vorbereitet wird und das mit der Magenentleerung und insgesamt mit der Bewegung des Darms besser funktioniert. Und ähnlich ist es ja auch, zum Beispiel, was ein super Food sozusagen für Bewegung im Darm ist, ist ja Ingwer, wenn man es denn verträgt. Also das macht natürlich auch schon mal nochmal einen Unterschied. Gibt es auch als Präparat zu kaufen, wenn man das zum Beispiel wollen würde, aber wenn man es dazu kocht eben, ist es auch eine schöne Sache, eben Gewürze, die helfen da ja auch dabei. Oder ich sag mal, wenn ich dann eh schon Problemchen habe mit meinem Bäuchlein, da gibt es natürlich auch die ganzen, ja, ich sag mal so der Notfallkoffer von der Oma, Pfefferminze, da hat man immer einen Tee gleich in die Hand gedrückt bekommen, kann man ja zum Beispiel auch als Öl hochdosiert in Kapseln sich dann zu Gemüte führen, oder auch die Flohsamenschalen sind ja, oder Leinsamen, das sind ja auch so wunderbare Helfer, einfach weil die, ich sag mal, für den Darm, der eher zum Durchfall neigt, das stabilisiert, also macht es eher ein bisschen fester, was unten rauskommt, und gleichzeitig für jemand, der eher Schwierigkeiten hat mit auf Klo gehen, wird halt dieser Verdauungsreflex angekurbelt, dass ich halt sozusagen vom Stuhlbeschaffenheit das Ganze ein bisschen stabilisieren kann. Ja, und die Menge, das ist tatsächlich ein Problem, also weil Gemüse muss man natürlich schon größere Mengen immer rechnen. Das heißt, im Prinzip sollte ich halt wirklich auf meine 3 Mahlzeiten denken und halt immer was dazu, ne? Also das kann natürlich gerade beim Sportler schon eine große Menge werden. Deshalb, der darf ja auch Kohlenhydrate essen. Ne? Ja. Also ich weiß, im Kraftsport sind auch viele Ketogen unterwegs. Da funktioniert es auch, glaube ich, ganz gut. Aber also ich glaube, ein Ausdauersportler, das wird schon schwierig ohne Kohlenhydrate. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es spannend, dass du jetzt zum Beispiel auch schon die Bitterstoffe angesprochen hast. Gibt es da noch so andere, vielleicht auch Mikronährstoffe, die besonders wichtig sind bei der Verdauung? Vielleicht auch, ich weiß nicht, wenn man auch in Richtung Nahrungsergänzungsmittel denkt. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ich weiß, die Leute sind da zwiegespalten. Manche sind Fans, manche lehnen das kategorisch ab. Aber wir wollen ja hier irgendwie auch die Möglichkeiten trotzdem besprechen. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, die Verdauung zu unterstützen, abgesehen vom Essverhalten selber?
Ja, genau. Also Cholin ist ein sehr schöner Stoff. Also der ist ja zum Beispiel auch in Eiern und anderen tierischen Produkten drin. Aber wer schafft schon eben 10 Eier mal zu essen? Ne? Also von dem her, das ist im Prinzip in jeder Zellmembran mit drin und vor allem aber auch bei den Gallensäuren, die wir ja brauchen, um dann entsprechend Fette aufnehmen zu können. Das heißt, auch gerade, wenn man eine schöne Flüssigkeitskonsistenz von der Galle haben möchte und nicht sowas, dieses eingedickte Zeug, was dann auch Gallensteine macht, dann kann man eben damit schön arbeiten. Ansonsten kann man auch, wenn man Probleme mit der Magensäure hat, die auch direkt zuführen. Das ist dieses Betain-HCL. Da muss man so ein bisschen ausexperimentieren, was ist meine Dosis. Und da fängt man immer mal vorsichtig mal mit einer Kapsel an und schaut, hat es was gebracht oder nicht, und dosiert es dann so langsam rauf. Also mehr als 4 sollten es jetzt vielleicht nicht werden, dann stimmt irgendwas nicht. Aber irgendwann merke ich, hups, da kommt mir jetzt vielleicht, schlägt mir jetzt auf den Magen, dann war es zu sauer, und dann kann man wieder runtergehen mit der Dosis. Und das sieht man dann, also wenn man vorher Verdauungsprobleme hatte, wird man merken, oh, ich vertrage ja auf einmal viel besser das Essen. Es liegt jetzt nicht mehr wie so ein Stein da rum, sondern da passiert was. Das nimmt mir ein bisschen die Verdauungsleistung ab. Und selbst die Enzyme, also da haben wir ja einmal für die Kohlenhydrate haben wir ja die Amylasen, für die Proteine haben wir ja die Proteasen und für die Fette haben wir die Lipasen. Da kann ich ja auch entsprechend Verdauungsenzyme hinzufügen, entweder isoliert oder auch in so einer Art Kombikapsel. Und das kann dann definitiv auch Linderung bringen und die Verdauung verbessern. Was vielleicht noch wichtig ist generell bei der Verdauung, es gibt natürlich auch sowas wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die sich hinter diesem Ganzen verstecken können. Die werden natürlich nicht besser. Die werden dann besser, wenn ich das Unverträgliche weglasse oder die Ursache, warum es dazu geworden ist, entsprechend angehe.
Okay, also so ein Hinweis wäre erstmal auszuschließen, dass man eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, bevor man dann in die zum Beispiel Supplementierung geht oder da andere Anpassungen macht, oder?
Ja, also ich sag mal so, immer wenn ich was habe mit der Verdauung, hilft schon mal so ein Ernährungssymptomtagebuch. Einfach mal beobachten, was passiert, wenn ich mache. Und dann einfach mal gucken, ob ich da einen Zusammenhang sehe oder nicht. Also was ist häufig, ich sag mal, mit zunehmendem Altern haben wir ja diese Laktose-Thematik mit Milchzucker, dass das nicht mehr so gut vertragen wird, und das ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern eigentlich ist es eher so in diesen nördlichen Gefilden, in Mutationen, dass wir halt einfach besser mit Milchprodukten zurechtkommen. Aber das ist jetzt nicht der Wildtyp, also von dem her ist es nicht weiter schlimm, und da kann ich ja auch gut alternative Produkte finden, wo eben entweder weniger Milchzucker drin ist, weil die Bakterien das zum Beispiel schon abgebaut haben im Produkt, Stichwort Butter oder Käse, oder eben also so lang gereifter Käse, oder ich kann halt entsprechend auf pflanzliche Alternativen schwenken. Ja, theoretisch kann ich auch ein Enzym einnehmen. Finde ich jetzt immer so eine Sache. Vielleicht, wenn man mal abends essen geht, dann kann man das natürlich durchaus schon mal machen. Ansonsten eher vermeiden. Das sind ja so die Klassiker, aber es gibt auch so blöde Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die jetzt nicht so offensichtlich sind. Und wie gesagt, da gibt es auch Tests, die man machen kann in der Medizin. Aber die sind zum einen, also von der Evidenz her, schulmedizinisch nicht akzeptiert, die meisten. Und also, weil das Problem ist, eine richtige Allergie haben ja die wenigsten, also übers Immunsystem vermittelt. Und die sind relativ einfach, weil wenn ich Glück habe, kann ich dann den speziellen Antikörper, der da eben mitverantwortlich ist, das IgE messen. Und kann dann, was weiß ich, so einen Test machen, und dann ist dann eben IgE positiv für die Nuss. Dann weiß ich, ich habe eine Nussallergie. Ja, und dann ist die Sache relativ klar. Aber diese ganzen verzögerten Allergien, / Unverträglichkeiten sind schon ein bisschen manchmal komplizierter. Aber da könnte man eine ganze Folge darüber machen. Wir wollen ja über die Nährstoffe jetzt reden. Ich schweife ab.
Ja, nee, also ist auf jeden Fall super spannend, und da hast du recht. Wahrscheinlich könnte man allein schon über das Thema Verdauung eine eigene Folge machen, aber genau, dann lass uns mal weitergehen zum Stoffwechsel. Da haben wir ja kurz uns schon angeteasert, das Thema Blutzucker spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Aber vielleicht nochmal vorab, inwiefern kann denn ein gestörter Stoffwechsel oder ein nicht optimal ablaufender Stoffwechsel zur Energielosigkeit führen?
Genau, also im Prinzip in Amerika, da hat man mal eine Studie gemacht und man hat gesehen, das war glaube ich 2019, dass ungefähr fast 90% der Untersuchten, die hatten keinen stabilen Blutzucker. Also das bedeutet, die haben dauernd solche Spitzen gehabt und wieder solche Täler gehabt, was natürlich sich auf den Stoffwechsel total schlecht auswirkt, uns energielos macht und halt diese komischen Symptome, diese Unterzuckerungsgefühle, dass man eben das Gefühl hat, ich falle in Ohnmacht oder so nass geschwitzt aufwachen in der Nacht oder plötzlich dieses Herzklopfen, und die sind dann ja auch total unruhig und haben dann ja zum Teil Todesangst und landen in der Notaufnahme. Und im Endeffekt ist ja das Fiese, der Zucker sieht ja normal aus in dem Moment, weil die jetzt ja kein Diabetiker sind, aber allein dieses Delta, also diese Geschwindigkeit zwischen dieser Riesenzacke und dem Runtergehen, macht bei denen halt die gleichen Symptome. Und dann werden die immer so als Spinner irgendwie dargestellt oder geht doch mal sonst wohin. Mhm. Aber die haben natürlich schon ein Problem, nämlich einen instabilen Stoffwechsel. Genau, im Prinzip, wenn man sich damit auseinandersetzt, muss man ja, wir haben ja schon das Insulin so ein bisschen besprochen, das ist ja das Hormon aus der Bauchspeicheldrüse, das ich brauche, um den Blutzucker aufzunehmen. Und wenn ich ständig dieses Auf-Abspielchen habe mit den Blutzuckerspitzen, werde ich früher oder später so eine sogenannte Resistenz gegen Insulin entwickeln. Das bedeutet, meine Zelle, die hat einfach keine Lust mehr, dass da ständig geklopft wird und wieder neu Zucker reingesteckt wird, weil eigentlich ist sie ja schon voll mit Energie und konnte die jetzt gar nicht so richtig abbauen und jetzt kommt schon wieder einer vorbei und will noch mehr Zucker reinbringen, da hat die keine Lust mehr. Das heißt, die Klingel wird einfach abgedeckt sozusagen. Da steht bitte nicht klingeln drauf und dann ist es ihr erstmal egal, was da draußen passiert. Das bedeutet, Insulin nimmt einfach noch mehr Leute mit und die schlagen halt einfach die Tür ein und die klingeln gar nicht mehr. Und das geht so lange gut, bis ich dann wirklich irgendwann das Problem habe, einen Diabetes zu entwickeln, nämlich dass meine Bauchspeicheldrüse irgendwann sagt, so, ich kann nicht mehr, also Insulin ist jetzt aus, ich schaffe das nicht mehr. Und dann habe ich ein richtiges Problem, weil dann kann ich auch nicht mehr die Tür eintreten, weil es nämlich zu wenig Insulin ist und der Blutzucker bleibt einfach im Blut hängen. Und das kann man sich ja vorstellen, so ein Blutzucker, also Zucker ist ja eine recht klebrige Angelegenheit. Und so ähnlich ist es auch mit den Gefäßen. Da passieren nämlich nicht enzymatische Veränderungen an den Eiweißstrukturen unserer Gefäßwand. Ja, und das macht dann ganz hässliche Entzündungen. Und da kann man sich schon vorstellen, dass man dann Richtung Arteriosklerose und Gefäßerkrankungen da sich keinen Gefallen tut. Genau, also das ist sozusagen, es fängt an mit dem instabilen Blutzucker, dann der Insulinresistenz und irgendwann sind wir dann vielleicht beim Diabetes. Und der hat natürlich viele Gründe noch mal mehr, der Diabeteskranke müde zu sein. Ja. Aber im Prinzip, das sind auch alles anstrengende Prozesse für unseren Körper.
Ja, also ich nehme mal an, dadurch, dass ich weiß, dass viele von unseren HörerInnen sich schon versuchen, möglichst gesund zu leben, sage ich jetzt mal, wird es vielleicht nicht ganz so weit bei den meisten kommen, aber dass zumindest mit diesen Blutzuckerspitzen und dann diesen Tiefs dann nachmittags, nach dem Mittagessen, zumindest bei mir und so, oder diese Suche dann nach irgendwie einem Süßkram und so, das kennen, glaube ich, viele von uns. Also ich kenne das auf jeden Fall und ich würde sagen, dass ich mich viel bewege und recht gesund esse und trotzdem ist das bei mir auch ein Thema. Was für Strategien rund ums Essen können wir denn dann da anwenden, um unseren Blutzucker ein bisschen, ja, die Kurve flacher zu halten? So habe ich das ja verstanden. Darum geht es ja.
Genau, also dazu komme ich gleich, aber ich muss nochmal reingrätschen. Also ich gebe recht, der Sportler, der verbraucht ja seine Energie und seinen Zucker. Und das heißt, er hat ja in der Regel nicht dieses Problem, darüber die Insulin-S-Resistenz zu entwickeln. Aber was der für ein Problem haben kann, ist, dass er chronische Entzündungen hat. Und chronische Entzündungen tun die Sensitivität vom Insulin auch beeinträchtigen. Aha. Schlafmangel, da gibt es Studien, wo man gesehen hat, wenn man 4 Tage hintereinander irgendwie nur 4,5 Stunden geschlafen hat, die haben irgendwie um 30% ihre Insulin Sensitivität verloren. Also da ging es mal auch schon mal ganz klar schlechter. Und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, also sämtliche immunologischen Prozesse können auch dazu führen, dass ich eine Insulinresistenz entwickle. Und da kann ich schlank und sportlich und alles sein und kann trotzdem betroffen sein von dem Ganzen über einen anderen Mechanismus.
Ja, na, danke auf jeden Fall für die Klarstellung an der Stelle.
Ist jetzt nicht so erfreulich gewesen.
Ja, toll. Aber besser es zu wissen, ja.
Genau, okay. Aber so die klassischen Strategien, wenn wir eben vom Blutzucker stabilisieren sprechen, das ist halt einmal so ein ganz alter Trick, das kennen wir vielleicht von früher noch, dass man ein bisschen Essigwasser trinkt. Also einfach so einen Esslöffel Essig in ein Glas Wasser rein und das halt vor dem Essen trinken. Und da kann man auch schon mal den stabilisieren. Also zum Beispiel Sushi, die haben ja auch diesen Reisessig. Und dadurch, obwohl ja das auch ein raffinierter Reis ist letztlich, kann man dadurch zusammen mit dem fetten Fisch eben auch so extreme Blutzuckerkurven vermeiden. Wobei natürlich individuell dass da trotzdem noch mal ein bisschen unterschiedlich sein kann. Also wer es vielleicht ganz genau wissen will, da gibt es ja auch noch mal solche Blutzuckersensoren, denn bei jedem Menschen ist das so ein bisschen anders. Aber die sind relativ leicht an den Oberarm anzubringen und da kann man dann über seine App auf dem Handy einfach gucken, jetzt Hafer gegessen, was passiert, Hafer mit Eiweiß und Fett gegessen, gucken, was passiert oder jetzt mal Nudeln probieren, jetzt mal Reis probieren und dann kann man so ein bisschen für sich herausfinden, was sind denn so eher Trigger für einen, wo der Blutzucker nach oben schießt und wo ist er eigentlich relativ entspannt und es passiert nicht viel. Genau, und der nächste Trick ist ja eigentlich schon mal, dass wir nämlich auch immer Ballaststoffe dazu essen. Das bedeutet, wir brauchen ja Enzyme, um aus den Kohlenhydraten diese Glucose rauszulösen. Und durch dieses Zerhacken passiert ja das erst, dass es aufgenommen werden kann. Wenn ich Ballaststoffe habe, das sind ja unverdauliche Kohlenhydrate, da kommen die Enzyme einfach nicht so schnell ran und dann haben die eben länger zu tun. Und wenn die länger zu tun haben, dann steigt der Blutzuckerspiegel auch nicht so schnell. Und dann gibt es ja den sogenannten Second-Meal-Effekt. Bedeutet ja letztlich, dasselbe Essen muss halt praktisch nicht das gleiche sein. Das heißt so viel wie ich esse jetzt etwas und das wird dann meine nächste Mahlzeit beeinflussen. Also günstig sind zum Beispiel, weiß man, wenn ich jetzt abends zum Beispiel Hülsenfrüchte esse, dann weiß ich, dass ich am nächsten Tag, wenn ich mit einem Porridge oder sowas starte, günstiger darauf reagieren werde vom Blutzucker. Oder ich kann zum Beispiel morgens mit einer eiweißreichen Mahlzeit starten. Also das kann mal ein Brokkoli gerne sein, der hat auch viele Nährstoffe. Dann habe ich gleich mein Gemüse schon mal ein bisschen mit drin. Kann aber auch ein Ei letztlich sein, ne? Und dann einfach zeitversetzt, so eine Viertelstunde, halbe Stunde später fange ich dann mit den Kohlenhydraten an und dann wird sich das auch positiv auf meine Blutzuckerkurve auswirken. Und letztlich, der Magen ist ja wie so eine Art Trichter. Also wenn ich halt erstmal die ballaststoffreichen Sachen zu mir nehme, also sprich das Gemüse auf dem Teller und dann mit dem Eiweiß und später erst mit den Kohlenhydraten weitermache, dann ist das natürlich auch so ein bisschen der gleiche Effekt, dass eben der Blutzucker nicht so schnell ansteigt. Und vielleicht auch interessant, also ich kenne das noch von früher, da war ja irgendwie immer Mittagessen bei Oma und später gab es dann Kaffee und Kuchen.
Stimmt.
Das ist natürlich der Super-GAU, wir dann erst die Mahlzeit haben und dann gerade so, wenn der Zuckerspiegel wieder sich am Erholen ist, kommt dann der Kuchen hinterher. Also wenn, dann bitte versuchen, das irgendwie zu kombinieren im Anschluss, dann wird vielleicht auch insgesamt die Portionsgröße nicht zu groß und ja, letztlich Bewegung. Bewegung ist alles. Wir können gerne einen Spaziergang, eine halbe Stunde oder so nach dem Essen machen. Einfach der Muskel, der braucht ja dann wieder Zucker und letztlich kann dann eben auch so der Zucker gesenkt werden. Oder wenn man jetzt nicht die Zeit immer hat für eine halbe Stunde spazieren gehen, so 5-10 Minuten Hampelmänner und sowas in der Art vom Bildschirm, könnte man auch als Mini-Pause sozusagen in den Alltag einbauen. Genau.
Okay, also erstmal gelernt, dass Kaffee und Kuchen so nachmittags, also das typische Kaffeekränzchen, nicht das Beste ist für den Blutzucker. Und das ist ja trotzdem sehr verbreitet, würde ich sagen, gerade in Deutschland.
Naja, böse oder ganz ketzerisch gesagt, ist das ja auch eine gewisse Altersgruppe, die das immer noch feiert, die auch einen gewissen BMI mit sich bringt.
Ja, verstehe. Okay, na gut. Aber jetzt haben wir ja daraus gelernt und wissen, wenn quasi der Nachtisch dann am besten sogar direkt nach der Hauptmahlzeit, ne? Also nicht so dieses Zeitversetzte.
Genau, oder wenn ich weiß, ich mache danach sowieso eine Sporteinheit, dann kann man auch zum Kaffee und Kuchen zur Oma und wird dann nicht mit bösen Blicken bestraft.
Ja, okay. Sport ist auch die Lösung für alles, wie immer. Okay, und gibt es auch vielleicht in Richtung Mikronährstoffe gedacht, irgendwie Nahrungsergänzungsmittel oder vielleicht auch nicht nur Nahrungsergänzung, vielleicht kann man das ja auch so abdecken, die einen positiven Effekt haben auf den Blutzuckerspiegel? Also kann man damit irgendwas experimentieren?
Genau, also gibt es definitiv welche. Und zwar haben wir da Chrom, Mangan und Vitamin B1. Also da gibt es auch tatsächlich Präparate von Herstellern, die sich darauf schon ein bisschen spezialisiert haben. Man weiß auch von Berberin, das ist ja so eine Pflanze, also die hat auch positive Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Also wenn man weiß, es wird jetzt ein völliges Abendmahl, was weiß ich, Weihnachtsessen oder sowas in der Richtung, kann man dann gerne vorher sich schon mal so eine Kapsel einwerfen. Und ansonsten, Grüntee ist natürlich auch super. Oder Zimt zum Beispiel. Zimt kennt man auch. Das rät man ja auch gerne immer den Diabetikern, dass die dann morgens ihren Quark mit Leinöl und Nüsschen und dem Zimt, aber bitte dem guten Zimt und nicht dem billigen Zimt sozusagen.
Ja, da gibt es ja zwei verschiedene, genau. Ja.
Genau, also den schönen Ceylon-Zimt, ne? Und dann kann das sich auch positiv auswirken auf den Blutzucker.
Und diese Kapseln, die wirken auch quasi akut. Also das ist jetzt nicht sowas, was man zum Beispiel schon ein paar Monate eingenommen haben muss, damit die überhaupt eine Wirkung zeigen, weil das gibt es ja auch bei manchen Nahrungsergänzungsmitteln.
Nö, die wirken akut. Also es ist Berberin to go. Kann man dann mit ins Restaurant mitnehmen.
Ja, ist ja wirklich was, was man sich merken kann für gerade so Festessen. Finde ich gut.
Genau.
Ja. Okay, dann lass uns mal weitergehen zum, glaube ich, so den bekanntesten Energieräuber, Stress. Wir haben ja kurz schon drüber gesprochen. Ich glaube, das ist was auf jeden Fall jeder Person wahrscheinlich im Alltag begegnet, irgendwie auch eine Last ist. Auch SportlerInnen natürlich, wir sind auch nicht davor gewappnet. Nur weil wir laufen gehen, heißt es nicht, dass wir keinen Stress haben. Sport kann ja auch selber ein Stressor sein. Inwiefern können denn unsere Nährstoffe einen Einfluss auf unser Stressempfinden oder vielleicht auch sogar unsere Stresshormone, also unser Stresslevel haben?
Genau, also ich kann es zwar ganz kurz machen, aber ich glaube, damit man es so sich besser vorstellen kann, müsste ich jetzt etwas weiter ausholen.
Gerne.
Gut, also wir haben ja in unserem Stresssystem ein super schnelles und ein bisschen langsameres. Also das super schnelle geht über Katecholamine. Das bedeutet im Prinzip, unser Auge sieht die Schlange und es wird dann in so alte Gehirnabteile ganz schnell, und zwar ohne unseren Thalamus, der so fürs Bewusstsein, sage ich mal, zuständig ist, also wirklich nur auf unterbewusster Ebene geleitet und direkt in die Nebenniere, und zwar ins Mark. Und da kommen dann eben Adrenalin und Noradrenalin, und dann kommt eben dieses bekannte Herzschlag geht hoch, Aufmerksamkeit steigt, Muskeln werden sozusagen maximal aktiviert, also dass ich, und die Bronchien erweitert, dass ich genug Luft bekomme, dass ich dann wirklich dieses Fight und Flight anwenden kann. Dann gibt es ein System im Stress, das ist ein bisschen langsamer, also da reden wir vielleicht von einer oder zwei Minuten, wenn wir von langsam reden, was dann über neuronale Hormone geht, also zum Beispiel, das geht dann über den Thalamus und über die Hypophyse runter, jetzt in die Nebennierenrinde. Und da haben wir ja als bekanntestes Stresshormon das Cortisol, das dann ausgeschüttet wird. Und entsprechend, wofür ist es da? Also man sagt ja auch Glukokortikoid. Also es soll, Gluko heißt ja Zucker, also es soll letztlich unseren Zucker bereitstellen, dass wir dann entsprechend genug Zucker für alle Organe haben, dass die mit Energie versorgt sind und entsprechend auf Maximaltour laufen können. Da kann man sich schon vorstellen, wenn mir das jetzt, sage ich mal, in der Notsituation passiert, ist es gut, dass ich nicht ertrinke, kann ich halt länger schwimmen. Aber wenn mir das halt im Büro passiert, mit meinem Chef vom Monitor mit 10 Leuten um mich herum, dann ist es ein bisschen doof, weil ich hänge ja dann trotzdem an meinem Tisch irgendwie fest und kann nicht in Bewegung kommen, um diese ganzen Hormone, Stresssubstanzen wieder abzubauen. Das ist dann ein bisschen doof, und dann kann man sich vorstellen, dass es natürlich auf Dauer irgendwie nach hinten losgeht. Und dann habe ich ja letztlich, kann das Ganze natürlich auch noch auf meine Neurotransmitter insgesamt eine Veränderung haben, weil wir haben ja sozusagen für unser Wohlbefinden gibt es ja und einen guten Schlaf einmal das System, was eben über Serotonin läuft. Also wir, dieses letztlich Tryptophan wäre ja die Aminosäure, die Vorstufe, und über Serotonin, was uns so zufrieden und ausgeglichen macht, wird dann auch noch Melatonin gebildet, dass wir gut schlafen können. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, wenig Schlaf ist schlecht für unseren Stoffwechsel und auch für Stresssystem. Genau, und da gibt es natürlich einiges an Kofaktoren, sowas wie Eisen, Vitamin B6 oder auch dieser Methylierungsstoffwechsel ist da ganz wichtig. Das ist sozusagen das System, wo ich aus der Aminosäure Methionin über unterschiedliche Umwandlungsstufen, zum Beispiel auch das S-Adenosylmethionin, mache. Und das brauche ich nämlich auch für einige von diesen Enzymen, damit überhaupt Serotonin oder Melatonin und sonstige Stoffe entstehen können. Das nennen wir ja Kofaktoren. Also habe ich schon ein bisschen was erzählt. Und in der Regel, wenn ich ausgewogen esse, finde ich die schon, die Sachen. Die sind ja klassischerweise in tierischen Lebensmitteln, also gerne mal Fleisch, aber natürlich auch in Vollkornprodukten oder Nüsse, Samen sind ja auch immer eine ganz gute Quelle für sowas, aber gibt's auch in Gemüsen. Problem ist eher, wenn mein Darm ein Problem hat, dann kann ich die nicht ordentlich resorbieren. Also ich sage immer, man isst nicht, was man isst, sondern man isst das, was man resorbiert. Und deshalb bringt es nicht nur eigentlich was, ein Ernährungsprotokoll zu schreiben, sondern da sind wir, jetzt habe ich natürlich die komfortable Situation, dass ich immer alles messen kann, weil ich halt drankomme sozusagen, weil das ist manchmal schon frustrierend, wenn die Leute so gesund sind und mir alles erzählen, was sie richtig machen, aber sich nicht so fühlen. Und das wird dann immer spannend, ja, woran liegt es denn jetzt? Weil irgendwo muss ja auf der Reise, hat ja was nicht geklappt, sonst müsste ja eigentlich alles da sein. Und in der Regel habe ich einfach mehr Bedarf, wie jetzt zum Beispiel ein Sportler, oder ich habe halt ein, also weil ich halt einfach mehr brauche oder ich verbrauche so viel, also praktisch der Ablauf ist erhöht, oder ich nehme es halt erst gar nicht auf. Ne? Das sind ja so die drei häufigsten Ideen, wo man mal drüber nachdenken könnte. Und dann haben wir ja schon mal gesagt, Parasympathikus ist ja total wichtig, um eben gegen dieses diesen Stress so ein bisschen gegenhalten zu können. Und da ist die, also unser Parasympathikus arbeitet ja auch mit einem Neurotransmitter, das ist das Acetylcholin. Und so wie der Name schon anmuten lässt, ist da auch wieder Cholin mit dabei. Haben wir ja vorhin schon mal erwähnt, ist ein sehr wichtiger Stoff. Also gerade wenn ich Veganer bin, ist das so einer der Stoffe, wo ich ganz gerne mal im Mangel bin und wo ich unbedingt gucken sollte, dass das nicht so ist. Und damit ich auch Acetyl-CoA aufbauen kann, um dann eben diesen Neurotransmitter zu basteln, gibt es eben auch unterschiedliche Kofaktoren, wie zum Beispiel Vitamin B1, aber auch B5. Und genau, Cholin haben wir ja vorher schon mal gesagt, Eier, tierische Lebensmittel, aber auch mal wieder, also eigentlich in den Sachen, wo wir wissen, die sind echt gesund, so Nüsse, Samen, da ist ja auch immer gerne mal was Gutes dabei. Genau, und dann haben wir aber auch nochmal sozusagen auch unsere, wir haben ja schon gesagt, diese Stresshormone, und aber die können auch mal leer gehen, was dann ganz doof ist. Das nennt sich dann nämlich Burnout, weil wenn ich nämlich immer die ganze Zeit in meinem Hamsterrad bin und ich verbrauche und ich verbrauche und ich verbrauche und ich setze nochmal einen oben drauf und ich setze noch einen drauf, ja, irgendwann geht's halt nicht mehr. Und das ist der Moment, wo die wirklich an einem Tag aufwachen und sagen, ich kann nicht aufstehen. Und das ist eben die Vorstufen, da haben wir ja auch viele, also sind wieder Aminosäuren, also das Phenylalanin wird ja zum Tyrosin und das ist eben die Vorstufe für Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin und übrigens auch für die Schilddrüsenhormone, mal so, so am Rande, ist ja auch ein wichtiger Energieplayer. Und dann haben wir eben da auch wieder Kofaktoren, also es ist so kompliziert, sieht man schon gleich, wo man da überall hingucken muss, ne? Also wieder auch B-Vitamine, klar, B3, Folsäure, aber auch Vitamin C, Vitamin D, Eisen und wieder dieses S-Adenosyl, Methionin, also dieses Samen. Also man, es wiederholt sich so ein bisschen, aber es ist so wichtig, man kann da gar nicht oft genug eigentlich drüber reden. Und letztlich gibt es auch wieder in allen möglichen, was gesund ist. Also die tierischen Lebensmittel sind natürlich meistens ganz gut bestückt damit, aber auf der anderen Seite, man kann da auch über Pflanzen schon einiges abbekommen. Und last but not least ist ja jeder individuell und man kann es messen und es hilft einem. Vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, weil viele hier auch mit Pflanzen gerne, sage ich mal, sich so versuchen, ein bisschen runterzufahren, also ergänzende, also Adaptogene ist ja vielleicht ein bekannter Begriff, und da kann man zum Beispiel auch im GABA-System, also es ist ja diese Buttersäure da, die aus Glutamin zusammengebastelt wird. Ich sage immer, das ist so dieses Neurotransmitter, der halt alles so ein bisschen ruhiger macht und runterfährt, dass halt auch in unserem Gehirn da nicht zu viel Impulse immer durch die Gegend flitzen. Und da helfen zum Beispiel so Sachen wie Rosenwurz, also das ist ja diese Rhodiola, oder auch die Passionsblume kann da sich ganz günstig auswirken. Und auch sehr spannend, Achtung, Ladies, Progesteron. Deswegen, also für jede Sportlerin, die keinen Zyklus hat, es gibt viele Dinge, die wichtig sind für euch, nämlich das Progesteron, damit ihr überhaupt in die Resilienz kommen könnt und schlafen könnt. Und zum anderen natürlich auch das Östrogen, weil ohne Östrogene haben wir ganz viele gesundheitliche Themen, Stichwort Knochen, Stichwort Herz-Kreislauf-System und so weiter. Also es ist einfach wichtig für uns Frauen, für euch Männer übrigens auch das Progesteron, aber vor allem für uns Frauen auch, dass wir überhaupt Resilienz haben. Ne? Also ganz wichtig. Genau. Ja, und für beide ist eigentlich eine super Substanz aus der Pflanzenwelt, um einfach so ein bisschen auch das Cortisolsystem so alles mal ein bisschen runterzufahren, ist das Ashwagandha tatsächlich. Also das ist, glaube ich, bei Sportlern ja auch recht bekannt.
Stimmt.
Und das ist wirklich also sehr empfehlenswert, wenn man merkt, dass man da so ein bisschen ein Thema hat. Und für die, die vielleicht auch so in die Richtung depressive Stimmung gehen, da gibt es natürlich auch das 5-HTP, was ganz interessant sein könnte, weil auch wieder abgefahren, jetzt mache ich schon wieder eine kleine Abbiegung, aber ich finde es so wichtig, dass man das mal hört. Es haben ja viele Leute mit Obst Probleme, also diese sogenannte Fructoseintoleranz oder Unverträglichkeit ist es ja, um ehrlich zu sein. Und da hat man häufig das Problem, dass man Tryptophan nicht ordentlich aufnehmen kann. Und Tryptophan, haben wir ja vorhin gesagt, ist ja die Vorstufe zu Serotonin. Und da kann man eben als Abkürzung gleich das 5-HTP, also nochmal eine Vorstufe von Serotonin geben, weil das Tryptophan kriegen wir so nicht so gut rein ins Gehirn. Das kann auch mal proentzündlich sein. Deshalb dann kann man auch direkt mit 5-HTP zum Beispiel arbeiten bei solchen Leuten, die da ihre Probleme haben. Oder halt direkt mal gucken, warum habe ich überhaupt diese Unverträglichkeit mit Fructose, dass man da ursächlich vielleicht ein bisschen auch dran geht. Genau, das sind, glaube ich, schon ganz gute Stoffe, mit denen ich auch selber einfach mal experimentieren kann, ohne Angst zu haben, dass ich da jetzt gleich irgendwas kaputt mache.
Ja, wollte gerade sagen, das ist ja dann, also du hast jetzt einige Sachen aufgezählt, mit denen kann man dann auch relativ selbstverantwortlich ein bisschen rumexperimentieren, ja. Das ist jetzt nicht alles quasi nur in Absprache mit ÄrztInnen möglich.
Natürlich, solange man sich natürlich an die Empfehlungen hinten drauf richtet, kann man eh nie was kaputt machen. Problem ist nur, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, einmal je nachdem, wo man sein Präparat so herbekommt, ist da vielleicht auch nicht das drin, was draußen draufsteht. Also Stichwort Qualität und Transparenz von Nahrungsmittelherstellern. Also ich rede jetzt auch weniger von deutschen Raum, sondern vielleicht eher so von großen Plattformen, wo man keine Ahnung aus Asien sonst woher irgendwas bekommt. Also ich sag mal, in Asien würde ich auch nie ein Malaria-Medikament kaufen, ne? Also, naja, und das nächste Problem ist tatsächlich, es kann sein, dass die Dosen dann nicht reichen, aber ab einer gewissen Dosis würde ich das nicht ohne Kontrolle machen wollen, wo ich dann doch empfehlen würde, das wäre dann vielleicht was für einen Therapeuten auch, dass man sich jemanden mit ins Boot holt.
Okay.
Ja, aber achso, und vielleicht noch ganz wichtig, das habe ich jetzt ganz vergessen, jemand, der zum Beispiel Antidepressiva schon nimmt, der muss da ein bisschen aufpassen mit allem, was irgendwie Richtung Tryptophan, 5-HTP, Serotonin geht, weil da gibt es ein sogenanntes Serotonin-Syndrom, was man auf keinen Fall haben will, weil wir nämlich auch keine Therapie dagegen haben und das kann theoretisch auch tödlich enden, dass man dann eben schwitzen, Herzschlag geht drauf und was weiß ich was alles und da muss man wirklich aufpassen. Also jeder, der da schon mit Medikamente in der Art hat, der sollte sich erstmal absprechen mit seinem Arzt, ob er da irgendwas dazu nehmen kann. Also ich sage immer, ungefährlich ist es, wenn ich nichts anderes nehme, aber sonst kann es unter Umständen doof sein oder wenn ich eh schon eine Niereninsuffizienz oder irgend sowas habe. Da muss ich natürlich Kommando zurück, dann muss ich nochmal anders denken, dann kann es gefährlich werden, aber sonst für einen normalen, gesunden Menschen, da kann ich ein bisschen ausprobieren.
Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig nochmal zu sagen, dass nur weil es pflanzlich ist, hat es natürlich trotzdem einen Effekt und ist jetzt nicht komplett einfach, komplett unbedenklich irgendwie wild anwendbar, sondern man sollte sich schon an die Empfehlungen halten, wie du eben gerade auch gesagt hast.
Die Dosis macht das Gift, genau.
Genau, wie immer. Okay, dann lass uns gerne noch in das große Thema stille Entzündungen gehen. Das hatten wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen, als du meintest, dass SportlerInnen auch häufig das Problem haben, dass vielleicht sowas im Hintergrund abläuft. Kannst du uns da gerne nochmal mitnehmen, was stille Entzündungen sind und wie die unseren Energiehaushalt beeinflussen?
Also im Prinzip, so wie es heißt, still, ich merke sie halt erstmal nicht, obwohl sie da sind. Das heißt, ich kann eigentlich trotzdem schon was messen in der Regel. Also jetzt vielleicht nicht den normalen Entzündungswert, der ist ja eher, wenn ich jetzt wirklich was Bakterielles, Virales oder also vor allem Bakterielles habe, wo der dann nach oben schießt. Aber es gibt ja auch noch Zytokine, also solche Botenstoffe, die misst man jetzt nicht in der Kassenmedizin, aber die kann man messen und da gibt es unterschiedliche und die können durchaus schon ordentlich in der Höhe sein, obwohl ich eigentlich von dem Ganzen nichts mitbekomme. Und ich sag mal, da können Dinge auch dahinter stecken, die eigentlich für jeden ein Thema sind. Ich sag mal so Stichwort Mundhöhle. Also Zähne, Zahnfleisch, das ist unglaublich. Also das weiß man ja vielleicht von früher noch irgendwie, dass dann jemand ganz viele Probleme hat und dann hat man den Zahn gezogen und plötzlich war alles wieder gut. Und das ist wirklich faszinierend. Also ich bin jetzt ja kein Zahnarzt, aber was da so alles passieren kann, also das ist, wenn jemand so ein bisschen angekratzten Wert hat in die Richtung, die schicke ich schon mal alle zu einem am liebsten auch ganzheitlichen Zahnarzt, der dann nochmal seinen Blick ein bisschen anders drauf hat. Finde ich ultra wichtig. Auch bei den Frauen nutze ich mal der Gynäkologe, da mal nachzuschauen. Aber ansonsten ist natürlich klar, also was ist das letztlich, wenn unser Immunsystem die ganze Zeit alarmiert ist und auf 7:30 steht und aufgrund von, seien das jetzt äußere Umweltschadstoffe, Stress, also wir dürfen auch das Emotionale nicht vergessen, also Stichwort Trauma oder halt ständig frustrierende Konflikte in Beziehungen und sowas, das ist ja auch ein Stress letztlich, ne? Ja. Oder irgendwelche chronischen Infektionen, also Stichwort so ein EBV, der kann ja durchaus auch mal wirklich viel Ärger machen und alles durcheinander bringen und länger einem da beschäftigen, als einem das lieb ist. Oder ja, ich sag mal, gut, die Ernährung haben wir ja schon gesagt. Ich meine, immer nur irgendwelche Transfette und oxidierten Fette und hochraffinierter Zucker und gib ihm und zu viel und so. Mhm. Das ist auch ein Entzündungsreiz letztlich. Ne? Also wir wissen ja auch, wenn man, ist es jetzt weniger ein Sportlerproblem, aber so dieses Bauchfett, wissen wir ja, dass es durchaus Entzündungssignalstoffe die ganze Zeit auch produziert. Das ist ja wie so eine aktive Drüse, kann man sich das vorstellen. Nur die ist halt auf Entzündung gestellt. Genau, und wie kann sich das jetzt äußern? Also gerade beim Läufer, das sind so diese ja, die Achillesferse sozusagen. Also sprich diese ganzen Sehnenbänderapparat, also ob das jetzt eben die Patella, also diese Kniesehne ist oder die Plantarfaszie oder was auch immer für eine Sehne, diese ständigen Entzündungen, natürlich ist es auch die körperliche Belastung, aber diese Entzündungsfaktoren spielen da ja auch mit rein, dass man da sozusagen so ein bisschen empfindlich dafür wird. Und wenn man jetzt das Ganze weiterspielt, kann es natürlich auch die Gelenke betreffen, also ob jetzt Knie, Sprunggelenk oder Hüfte, da kann man sich jetzt was raussuchen. Da gibt es ja auch immer öfter, dass die Leute mit so Schmerzsyndrom rummachen und in mal mehr, mal weniger offensichtliche Entzündungsreaktionen haben. Oder eben auch der Knochen. Also man kennt ja auch, dass man im Prinzip da so diese Stressfrakturen nennt es sich, genau. Dass ich plötzlich, ich habe halt normal trainiert und dann tut es weh danach und dann stellt sich raus, oh, ich habe jetzt hier in meinem Vorderfuß, da ist irgendwie plötzlich ein Knochen gebrochen, einfach so.
Ja,
also,
stimmt.
Genau, das sind so Sachen, wo man eben spätestens mal wegen chronischen Entzündungen sich Gedanken machen sollte. Und letztlich raubt es natürlich auch Energie. Das darf man auch nicht vergessen.
Klar. Ja, ist absolut wichtig, das auf jeden Fall anzusprechen. Ja, aber sowas wie zum Beispiel, also so kleinere Dinge, die noch nicht irgendwie in Richtung Verletzung gehen, die würden jetzt noch nicht mit reinspielen. Ja, also sowas wie Muskelkater oder so leichte Überlastungen und so, das macht jetzt noch nicht so eine stille Entzündung aus, oder?
Ja, also Muskulatur ist ja eigentlich in der Regel eher so eine akute Geschichte, so eine akute Reaktion auf die Überanstrengung und oder halt dieser Muskelkater eben auch. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen drum machen. Aber das Fiese ist ja auch, dass der Muskel viel schneller auf Belastungen reagiert als unser Bandapparat und die Gelenke und die Faszien. Das ist, also ich sag mal, Regeneration, das ist ja nichts, was der Sportler gerne hören möchte, aber ist schon wichtig. Und tatsächlich ist das natürlich auch ein bisschen so eine genetische Gegebenheit. Also je nachdem, ich kann ja so Variationen in meinen unterschiedlichen Genen haben. Und so ein klassisches Gen ist ja die kommt, also die Katecholamin-O-Transferase und die hat eben die tut bei den Katecholaminen sozusagen darüber entscheiden, wie schnell kann ich die wieder abbauen. Also wieder dieses Noradrenalin, wie schnell kriege ich das los. Ne? Und das Problem ist, wenn es gibt welche, die können das sehr schnell. Die haben dann eher so ein bisschen das Problem, die können manchmal ein bisschen, denen fehlt so ein bisschen vielleicht der Pep. Und die eben zu langsam das Ganze abbauen, die sind halt dauernd auf 180. Es gibt ja so Menschen, da hat man das Gefühl, die sind noch nicht warm gelaufen, aber wuppen schon mehr als zwei Leute gemeinsam. Und die sind natürlich Leistungsträger, ist alles prima. Das Problem ist nur, dass die irgendwann halt komplett in die Knie gehen können. Und die müssen halt auch lernen, entsprechend sich diese Pausen einzubauen in ihren Alltag, dass sie sich nicht dauernd überlasten letztlich. Das geht ja in jungen Jahren noch ganz gut, aber wenn dann alles nochmal langsamer wird im Körper, dann haben wir halt irgendwann diesen Kollaps vom System.
Ja. Ja, wie immer ist Regeneration das A und O. Ja, dann gibt es ja aber wahrscheinlich auch antientzündliche Nahrungsmittel, die wir irgendwie einsetzen können, neben natürlich der klassischen Regeneration, die wir alle ernst nehmen sollten. Was gibt's denn da so und wie funktioniert das im Körper?
Genau, also einmal natürlich wieder die gelobten Antioxidantien, die wir brauchen. Also da haben wir ja wieder klassisch Vitamin C, da können wir mal an die ganzen schönen Orange, Zitrone, wie auch immer. Diese Zitrusfrüchte haben das ja, aber eine Paprika, die hat sogar viel mehr. Mhm. Das denkt man immer gar nicht so, aber Gemüse sind ja eigentlich die Superfoods überhaupt. Aber auch gerne dunkles Blattgemüse oder auch wenn wir an die Oliven denken, da haben wir ja auch was dabei oder Beeren zum Beispiel. Da komme ich auch schon so ein bisschen noch in die Richtung sekundärer Pflanzenstoffe rein, weil ich sage immer, alles was schön bunt ist, so dieser Regenbogen, da sind ja nicht nur ganz viele Vitamine und Mineralstoffe drin, sondern auch diese sekundären Pflanzenstoffe, das sind im Prinzip eigentlich, das ist richtig spannend. Das ist wie so ein eigentlich Pflanzenschutz, weil so eine Pflanze, die kann ja eben nicht weg rennen. Und deshalb hat sie sich eben überlegt, dass sie eben so ein paar Schutzmechanismen braucht, dass wenn die Tiere sie essen, vielleicht ihnen das nicht so schmeckt. Also dass es zum Beispiel bitter ist oder eben, dass von der Farbe her eben ein Vorteil für die Pflanze entsteht oder dass sie durch diese Dunkelfärbung eben gegenüber der Sonne ein bisschen resistenter wird und so weiter. Und selbst für uns ist das eigentlich wie so eine, also Reiz ist ja nichts anderes als eine kleine Dosis Stress, die wir bekommen. Aber durch diesen Reiz tun dann unsere antioxidativen Systeme, weil wir haben ja auch welche in unserem Körper. Also es sind ja nicht nur die, die wir essen und regelmäßig zuführen müssen, sondern auch die, die unser Körper selber hat. Also sowas wie eine Superoxid-Dismutase und da gibt es halt noch ein paar mehr, wie auch immer die heißen. Und die werden dann nämlich aktiviert, wenn ich eben solche Sachen regelmäßig zuführe. Und das ist ja auch gewünscht, so wie ja auch beim Sportler. Muskelwachstum kommt ja durch eine kleine Verletzung letztlich. Also Reiz klingt ein bisschen freundlicher.
Ja, voll.
Genau, und das sind sozusagen die Antioxidantien. Dann haben wir natürlich eine super interessante Gruppe. Das sind die Omega-3-Fettsäuren. Also namentlich haben wir ja da vor allem die EPA und die DHA, also das sind diese furchtbar unaussprechlichen Namen. Und letztlich, wo kommen die vor? Also maritim sind die, ne? Also so in einem Fisch oder in einer Alge oder was man da eben so sonst so aus dem Meer holen kann. Da haben wir nur das Problem, dass wir da ja auch jetzt mittlerweile Schwermetalle, leider, vielleicht auch Mikroplastik, das wissen wir ja alles noch nicht so ganz genau, aber was auch immer da so rumschwimmt in unseren Meeren. Ja also da sind wir wieder beim Thema Toxine, also da gibt es allerdings auch tolle, innovative Hersteller, die ja wirklich die Sachen aufreinigen, also die da technisch sozusagen diese Schwermetalle entsprechend reduzieren und auch gucken, dass das Ganze möglichst sauerstoffarm, also praktisch so gestalten, dass halt diese empfindlichen Fettsäuren nicht oxidieren, also dann praktisch kaputt gehen, sondern eben in ihrer Wirkung noch entsprechend so belassen werden, wie sie sind. Genau, und dann haben wir natürlich prinzipiell antientzündlich, da gibt es ja jede Menge. Ich glaube, eines der bekanntesten, also ich sag mal, Kurkuma hat man bestimmt schon mal gehört, ne? Ja. Also das
boomt,
kennt man ja
auch so ein bisschen.
Ja, genau. Ja. Wobei das mit dem Kurkuma ist immer so eine Geschichte, weil die Bioverfügbarkeit ist gar nicht so gut. Das bedeutet, man muss da meistens irgendwie noch mit so ein bisschen Piperin oder so einer Mikroverkapselung oder sowas arbeiten. Und dann sind wir eigentlich wieder beim Thema Nahrungsergänzungsmittel, weil so viel Kurkuma, also ich finde, es schmeckt auch gut, deshalb warum nicht? Aber ich glaube, dass man jetzt so viel zusammenbekommt, dass man wirklich da richtig antientzündig ist, das ist schon eher wieder dann die Kapsel. Das ist ja eigentlich bei allen so. Es gibt auch den grünen Tee als Kapsel, wer nicht irgendwie 6 Liter Tee, keine Ahnung, trinken möchte. Und das ist ja auch beim Resveratrol, also ist ja so ein Inhaltsstoff von der Weintraube. Und also das kann man natürlich alles zuführen, aber ich glaube, da muss man so ein bisschen auch eine Balance finden. Und man merkt ja auch, wenn man Zeiten hat, wo man ein bisschen empfindlicher ist, da kann man ja wieder ein bisschen mehr machen. Und ja, ich sag mal, um die ausgewogene Ernährung, also sprich antientzündlich, was bedeutet das, dass es clean ist, also sprich alles, was Großmutter noch als Nahrungsmittel erkennen konnte, also nicht die Fertigsachen, die es im Supermarkt gibt, sondern eigentlich kann man da nur in der Gemüseabteilung guten Herzens irgendwie gefühlt einkaufen. Und ansonsten, ja, sind ja überall Zusatzstoffe, diese ganzen E-Stoffe und was weiß ich, was die da reinmachen. Das brauchen wir ja alles gar nicht. Mhm. Ne? Also wirklich langweilig kochen ist eigentlich ehrliches Kochen und cleanes Kochen. Und da tut man sich wirklich einen großen Gefallen. Ne? Also und gerne regional, saisonal, wie man immer so schön sagt, weil saisonal bedeutet, das Zeug ist auch überhaupt reif. Umso reifer das ist, umso mehr sekundäre Pflanzenstoffe sind drin. Und regional ist ja logisch, weil nicht nur, weil es gut ist für die Umwelt, sondern einfach letztlich sind die Transportzeiten kürzer und dann kriege ich auch wieder das reife Zeug. Und nicht irgendwie von irgendwoher hergeschippert, in irgendeinem Kühlhaus zwischengelagert und tausendmal irgendwo gefahren worden, bis dann gar nichts mehr drin ist am Ende des Tages.
Du hast jetzt vorhin Omega-3 angesprochen. Das kann man dann ja klar eigentlich als Empfehlung, als Nahrungsergänzungsmittel aussprechen. Gibt es noch andere Sachen, die man, also mit denen man supplementieren kann, die vielleicht bei stillen Entzündungen empfehlenswert sind?
Genau, also was ich eigentlich jedem empfehle, nicht nur denen mit chronischen Entzündungen, sondern eigentlich braucht es jeder zumindest, der jetzt hier in diesen Breitengraden lebt, das ist einmal das Vitamin D, dann das Omega-3, weil selbst wenn man gerne Fisch isst, muss man sich vielleicht auch Gedanken machen. Klar, die kleinen Fische sind weniger schlimm, also ich meine so eine kleine Sardine oder so, also diese Sardellen und so ein Hering, das geht schon mal, aber wie gesagt, es sind ja vielleicht belastet und natürlich das Magnesium, wir hatten ja das mit dem Spitzen auch schon mal erwähnt. Also die drei würde ich sowieso jedem empfehlen. Und dann sind wir eigentlich auch wieder beim Thema Basenpulver, weil wir ja doch dazu neigen, über die Ernährung, über unseren Lifestyle und wie auch immer eher zu übersäuern. Da gehört nämlich dann noch zusätzlich gerne, wenn ich es nicht über die Pflanzen schaffe, das Kalium dazu. Also da kann man auch gerne mal tracken. Schaffe ich dann eigentlich mehr als so um die 5 Gramm Kalium, sage ich mal, kann man sich ja mal überlegen. Wenn nicht, dann soll ich vielleicht eher da Richtung Magnesium-Kaliumpulver, also einem Basenpulver gehen. Ja, und dann sind wir ja letztlich auch wieder mehr so bei Speziellsachen. Wir hatten ja Kurkuma schon genannt. Da gibt es natürlich auch noch ein paar mehr von diesen. Also Beeren sind ja auch der Superstar. Also im Sommer gerne Beeren, Beeren, Beeren. Die haben nicht so viel Zucker, aber ganz viel Schale, wo die sekundären Pflanzenstoffe drin sind. Und naja, da kann man gerne auch über Prä- und Probiotika mal nachdenken. Also weil Präbiotika ist nichts anderes als Futter für unsere Mikroben und die wollen ja auch gut ernährt sein. Und Probiotika sind halt im Prinzip häufig Milchsäure, Bakterien mit noch irgendwas gemischt und je nachdem, was man eben erreichen möchte. Und man sollte sich das vielleicht nicht so vorstellen, wie jetzt so ein neuer, also ein Rasen, das sehe ich und dann wächst wieder wunderbar der Rasen nach. Ganz so ist es ja nicht bei den Probiotika, aber die sind halt so furchtbar interessant, weil wenn ich die lange nehme, also das bringt nichts 2 Wochen oder 4 Wochen, sondern da reden wir von einem halben Jahr und länger, dass ich da mein Immunsystem modulieren kann und wieder ein bisschen Spannung aus dem ganzen Entzündungskram da rausnehmen kann. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Lebensstilmaßnahmen. Ich sage immer, fängt mit dem Schlafen an. Hört ja keiner gerne, aber ist halt so. Und geht halt über ganz viele Dinge, natürlich auch Bewegung, natürlich auch eben, ja, dass wir eben sozial glücklich sind, eben uns mit Freunden austauschen können, solche Dinge, aber so Dinge wie Atmen, eben Parasympathikus stärken oder das Eisbaden ist ja jetzt, glaube ich, jetzt immer auch schon überall angekommen, dass das eine antientzündliche Wirkung hat, solche Dinge. Genau, da können wir ganz viel tun und natürlich immer an den Biorhythmus denken. Also Blaulicht ist ja auch so ein leider großes Thema für uns alle. Also genau, versuchen morgens sein Tageslicht irgendwie ein bisschen zu tanken, abends hin vielleicht auch so eine Blueblocker-Brille oder zumindest so einen Filter mal reinmachen oder ganz mal aufs Handy verzichten können. Das ja, wenn man denn kann. Ja, also solche Dinge, dass man die halt eben mit einbaut, weil das ist, glaube ich, allen klar. Also es ist ja immer das große Ganze. Der Lebensstil mit der Ernährung ist die Basis und ich sag mal, die Mikronährstoffe, das sind halt so unsere Helferlein. Plus, ich sage immer, perfekt machen können wir es ja fast gar nicht mehr, weil wir ja nicht mehr in der natürlichen Welt, zumindest die meisten befinden, sondern halt in der großen Stadt. Und das ist halt nun mal in der Regel nicht so wahnsinnig natürlich, aber da kann ich dann halt umso mehr machen, indem ich vielleicht die eine oder andere Kapsel sinnvoll einsetze.
Ja, voll. Du hast uns ja gerade super viele Stellschrauben gezeigt, an denen man ein bisschen drehen kann, wo man auch halt eigenmächtig ein bisschen was machen kann, sich ein bisschen rumprobieren kann, in der Hoffnung, dass man vielleicht die eine oder andere Sache noch ein bisschen optimiert. Ist ja auch gerade für uns LäuferInnen immer interessant. Wir streben ja immer so ein bisschen nach noch optimierterem Training und dann natürlich auch Lifestyle, um das Training zu unterstützen. Super faszinierendes Thema auf jeden Fall. Das war gerade eine sehr reichhaltige, aber auch mega spannende Folge. Ich glaube, wir hätten noch unendlich lang weitersprechen können über das Ganze. Aber Hormone. Ich glaube, du hast uns, ja, stimmt. Aber du hast uns da schon eine sehr, sehr gute Übersicht gegeben. Ich habe mir auf jeden Fall super viel draus mitnehmen können. Ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Deswegen danke für deine Zeit und dein Know-how heute. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Und genau, ansonsten, ihr seht dann unten, falls ihr noch Fragen habt, schießt los.
Ja, genau. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es durchaus auch noch ein paar Anlaufstellen gibt. Du hast ja auch ein Buch geschrieben darüber. Magst du uns da vielleicht noch mal kurz, magst du da ein bisschen Werbung machen, den HörerInnen gerne sagen, was für Anlaufstellen sie da noch zur Verfügung haben?
Genau, also da geht es übrigens auch im zweiten Teil drum. Also da habe ich mal ein paar Fragebögen reingemacht, dass jeder mal selber so reflektieren kann, ist das eigentlich ein Thema für mich oder passt eigentlich alles? Und dann habe ich natürlich auch mal das Thema, wie komme ich denn an meine Blutwerte? Weil die Hausärzte, die können das ja alles nicht abrechnen. Das ist ja nicht immer so, also man kriegt da halt irgendwie ein Blutbild, das ist auch schön und gut, vielleicht auch noch ein paar Krankheitswerte dabei, aber das hilft mir jetzt in dem Fall nicht wirklich weiter. Das heißt, wie kann ich denn, welche Labore gibt es denn überhaupt, kann ich denn zu denen hingehen? Natürlich. Und was muss ich denen dann sagen? Und kann ich denen vielleicht auch einen Selbsttest zu Hause machen? Ist das alles Schmu oder kann ich das nutzen? Mhm. Ist das eigentlich schwierig oder einfach, gefährlich? Und was für Nahrungsergänzungsmittel kaufe ich mir denn eigentlich überhaupt? Also da geht es darum, weil es heißt ja do it yourself. Also kriegt man eigentlich im Prinzip alles an die Hand, dass man einfach mal selber startet. Weil ich sage immer, es kann sich nicht jeder jetzt hier sein Leibarzt irgendwie, sage ich mal, leisten. Das wäre ja ganz schön, aber wir sind hier nicht sozusagen in Kio zu Mao-Zeiten, wo jeder irgendwie einen Arzt zur Seite gestellt bekommen hat, sondern da müssen wir uns selber drum kümmern. Und da steht eigentlich alles in dem Buch drin, wie ich damit gut starten kann. Und klar, wenn es jetzt ein bisschen komplizierter wird oder mehr Krankheiten oder Medikamente ins Spiel kommen, dann gibt es natürlich entsprechend die Therapeuten oder Ärzte, die sich halt, ja, wie nennen dann das eigentlich? Es gibt ja keinen Namen für dieses Thema. Mikronährstoffmedizin, funktionelle Medizin, integrative Medizin, ganzheitliche Medizin, wie auch immer. Man wird es auf den Internetseiten von den entsprechenden Anbietern dann finden, ob man da wohl richtig sein könnte oder nicht. Gibt ja leider keinen Facharzt für Gesundheit, sondern nur für unterschiedliche Krankheiten in Deutschland. Ja. Aber gut, so ist das halt. Und wie gesagt, also einfach mal anfangen. Da steht auch alles, wie gesagt, mit den Do-it-yourself-Plänen. Da habe ich ein bisschen aufgeteilt. Wieder, wie wir das jetzt auch gemacht haben, zur Verdauung oder Blutzucker, Stresshormone, wie auch immer. Da kann man sich dann das Kapitel raussuchen und entsprechend mal nachlesen, was ich denn da so selber machen kann. Genau, das ist es im Prinzip, weil ich sage immer, das war jetzt so eine Last, die von mir gefallen ist durch das Buch, weil ich jetzt einfach mal sagen kann, ich kann nicht immer alles erzählen und hier, bitte diesmal.
Stimmt. Ja, wie gesagt, ich habe es auch selber gelesen und ich finde, es ist sehr ausführlich. Kann ich verstehen, dass man das nicht alles gut erklärt bekommt in kurzer Zeit. Also deswegen, das Buch heißt Die Superkraft der Mikronährstoffe. Den Link zum Buch packe ich euch natürlich in die Shownotes und da packe ich euch noch ein paar andere Anlaufstellen zu Cornelia rein. Deswegen checkt die gerne mal aus. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast dalasst und auch über ein Abo auf Instagram unter achilles.running. Und da könnt ihr uns auch gerne verraten, ob ihr Fokus auf irgendwelche Mikronährstoffe legt und was ihr so zu dem Thema denkt. Und damit bis nächste Woche. Bleibt gesund. Und keep on running.